Wenn bei Radio Frei Franzi und Crack trommeln, dann ist es soweit. Dann hört ihr das Tagesmagazin unterdessen von 9 bis 11 Uhr. Heute am Donnerstag, den 19. März. Ich begrüße euch ganz herzlich zu dieser Sendung. Mein Name ist Christine und an diesem Donnerstag werden wir einige bekannte Rubriken haben und aber auch andere aktuelle Themen. Man könnte sagen, sie beginnen irgendwie alle mit K, diese Themen. Es geht heute um Kartoffeln, ich mach's anders spannend. Es geht um Kartoffeln, genau. In der ersten Stunde der Sendung werden wir über das Thema sprechen, was passiert eigentlich, wenn Kartoffeln übrig sind. So ist es nämlich gerade auf einem Hof bei Erfurt in Ermstedt. Und was macht denn dieser Bauer jetzt mit diesen übrig gebliebenen Kartoffeln? Er verkauft sie sehr günstig. Warum das Ganze? Das erfahren wir in wenigen Minuten von Jürgen Fett aus Ermstedt. Und zu den bekannten Rubriken am Donnerstag zählt zum Beispiel der Zettelkasten. Das ist eine Buchvorstellung. Roman hat sich mit Vivian getroffen und sie hat ein Buch mitgebracht. Und in diesem Buch geht es um Frauen, um die Menopause, die Wechseljahre. Und dieses Buch stellt Vivian heute in der Sendung vor. Jeden Donnerstag werfen wir auch heute einen Blick auf das Kinoprogramm und das tun wir mit Felix vom Kinoclub Erfurt. Ihn werde ich in der zweiten Stunde am Telefon begrüßen und wir schauen mal, was läuft im Kinoclub da auf der Leinwand und wo könnt ihr sonst noch welche Filme in Erfurt sehen ab dieser Woche. Denn Donnerstag ist Kinotag, neue Filme starten. Einen Einkaufszettel der Woche habe ich auch mitgebracht, einen kleinen verlorenen und von mir gefundenen Zettel. Also andere verlieren ihn, ich finde ihn und hier im Radio lese ich das Ganze vor. Außerdem gibt es zwischendurch natürlich Musik und ein paar Veranstaltungshinweise. Was könnt ihr so in den nächsten Tagen in Erfurt machen? Wo könnt ihr hingehen? Was könnt ihr euch anhören oder ansehen? Und wir werfen auch mal einen Blick auf Weimar aus aktuellem Anlass. Dort hat nämlich der Stadtrat gestern die Kürzung der Mittel beschlossen. Kürzung der Mittel, der Gelder für das Bürgerbündnis gegen Rechtsextremismus Weimar. Und ich habe dazu heute Morgen kurz bei Radio Lotte eingeschaltet und sie haben das in ihren Nachrichten gebracht. Auch das könnt ihr heute hier in der Sendung hören. Haben sich die Sterne ausgetrommelt hier im Track Franzi und Craig. Also willkommen nochmal zum Unterdessen-Magazin. Ich wünsche euch gute Unterhaltung und wir legen los mit Musik von Alanis Morissette, Hands Clean, und sprechen danach über die vielen, vielen Tonnen Kartoffeln, die in Ermstedt lagern. If it wasn't for your maturity, none of this would have happened. If you weren't so wise beyond your years, I would have been able to control myself. If it weren't for my attention, you wouldn't have been successful. And if it weren't for me, you would never have amounted to very much.
Yeah.
Das war Alanis Morissette mit dem Song Hands Clean hier bei Radio Frei. Wie viele Kartoffeln esst ihr eigentlich so pro Woche? Mal eine Portion oder ein Kilo oder vielleicht einen ganzen Sack voll? Beim Thema Kartoffeln gehen wir nun gedanklich mal raus hier aus dem Radiostudio und in den Erfurter Westen, nämlich nach Ermstedt zum Bergkreishof. Dort liegen zurzeit viele, viele, viele Kartoffeln auf Lager, um genau zu sein, mehrere hundert Tonnen. Und die sollen gerettet werden, also verkauft und gegessen werden im besten Fall. Und dafür wurde eine Aktion ins Leben gerufen, die heißt Erfurt rettet Erfurter Kartoffeln. Und am Telefon begrüße ich nun Jürgen Fett. Er ist Biolandwirt und Leiter beim Bergkreishof in Ermstedt. Hallo, Herr Fett.
Einen wunderschönen guten Morgen.
Schön, dass wir zusammenkommen. Ich erreiche Sie gerade auf Ihrem Hof in Ermstedt. Dort hatten Sie 1000 Tonnen Kartoffeln auf Lager, als Ihr Hilferuf rausging an die Erfurter und Erfurterinnen und an die Medien. Warum sind denn überhaupt so viele Kartoffeln jetzt übrig und wurden bisher noch nicht verkauft und an die Menschen gebracht?
Genau, also wir haben einmal die Situation, dass wir letztes Jahr eine recht gute Kartoffelernte haben, sodass einfach mehr Kartoffeln da waren. Und andererseits haben wir die Situation, dass uns im Bio-Bereich die regionalen Vermarktungsstrukturen so ein wenig fehlen und deshalb unsere Kartoffeln meistens überregional verkauft werden. Und in diesen anderen Regionen eben dieses Jahr auch genug Kartoffeln vorhanden sind, sodass überregional unsere Kartoffeln nicht gebraucht werden und hier regional einfach die Strukturen fehlen.
Wie läuft das denn normalerweise ab? Woher weiß man denn so als Bauer, wie viele Kartoffeln man anbauen muss, damit man die dann auch überregional vermarkten kann und es nicht zu einem Überbetrieb kommt oder zu einer Unterabnahme?
Ja, also natürlich ist das immer so, wir arbeiten unter freiem Himmel, wir sind dem Wetter ausgesetzt, da kann es eben schnell mal passieren, dass wir in einem Jahr 10 oder 20% mehr oder weniger ernten, sodass es da eben immer schnell mal zu über oder auch zu einer angespannten Marktlage kommen kann. Aber so, man hat ja seine, über die Jahre so seine Abnahmestrukturen entwickelt, die normalerweise funktionieren, und entsprechend dessen produzieren wir auch unsere Kartoffeln oder bauen sie an. Aber wenn es dann eben so Jahre gibt mit mehr Ertrag oder dass dann in anderen Regionen dadurch dann nichts gebraucht wird, dann kommt es eben zu solchen Situationen.
Nun könnte man ja auch sagen, jetzt die übrig gebliebenen Kartoffeln gehen auch an große Supermärkte, die wahrscheinlich die Ware auch schnell verkaufen könnten. So ist es gerade nicht. Regionale, lokale Bioläden verkaufen gerade ihre Kartoffeln zu einem günstigeren Preis. Welche Machtposition so auf dem Markt haben eigentlich größere Händler, Supermärkte und so weiter aus Ihrer Sicht?
Ja, also schon eine recht große Macht. Wir haben halt vor allem das große Problem der Zentralisierung. Also dass einfach die Ware über große Zentrallager gebündelt wird und dann oft die Regionalität zur Verkaufsstelle gar nicht die Rolle spielt, sondern dass dann die Ware über andere Zentrallager dann hier in das Land kommt. Also dass dadurch auch die Situation entsteht, dass viele der in Thüringen verkauften Bio-Kartoffeln auch gar nicht aus Thüringen stammen, sondern dann aus irgendwelchen großen Zentrallagern der Handelsketten kommen.
Ihre Bio-Kartoffeln kommen aus Ermstedt. Sie wollen sie jetzt hier auch vertreiben und unter die Menschen bringen, damit sie im besten Fall nicht in einer Biogasanlage dann verbrannt werden müssen. Jetzt ist so aus der Not diese Verkaufsstrategie geboren, die übrig gebliebenen Kartoffeln zu einem günstigeren Preis an die Menschen zu bringen. Aber inwiefern könnte denn das, was da gerade passiert, also dieser selbstorganisierte Verkauf, auch für den Landmarkt beispielsweise nicht mit einem Gewinn verbunden. Inwieweit könnte das auch ein Modell so für die Zukunft sein, um eben der Abhängigkeit von großen Supermärkten etwas auch entgegenzusetzen?
Ja, also wir sind begeistert von der Resonanz, die die ganze Aktion jetzt mit sich gebracht hat. Wir haben die Aktion eigentlich auch nicht so in dieser Form geplant, sondern sie ist eigentlich aus einer kleinen Sache heraus entstanden. Und ja, also diese Resonanz lässt uns derzeit wirklich darüber nachdenken, ob man auch über alternative Vermarktungswege nachdenken könnte. Ja.
Sie haben die Resonanz angesprochen, die sehr hoch ist. Machen wir es nochmal konkret in Zahlen. 1000 Tonnen Kartoffeln hatten Sie in Ihrem Lager. Wie viel ist denn davon jetzt schon an die Menschen gebracht worden?
Genau, also wir haben das Glück, dass auch noch Großabnehmer hinzugekommen sind, die auch Ware auf ganzen LKWs noch mit abnehmen konnte. Aber momentan liegen wir jetzt irgendwo so bei 800 Tonnen, die noch da sind.
Das können wir ja auch mal runterbrechen. Sie geben die Kartoffeln raus in 5-Kilo-Säcken, die kosten dann 2,50 Euro. Das Stück, und ja, wenn man das hochrechnet, 200 Säcke sind dann eine Tonne und insgesamt liegen da quasi 200.000 Netze insgesamt, die weg müssen, und ein Großteil davon ist auch schon an die Menschen rangekommen. Das haut ja für Erfurt fast hin mit den Zahlen, wenn man sagt, es sind so 200.000 Netze. Wenn dann jeder Erfurter, jede Erfurterin so einen Sack kauft, dann müsste ja die Sache ja bald gegessen sein, im wahrsten Sinne des Wortes, oder? Geht die Rechnung so auf?
Ja, im Prinzip ja. Also das wäre auch das, wo wir eben auch dazu anregen wollen, wenn jeder Erfurter so ein wenig seinen Speiseplan anpasst und sagt, okay, es gibt gerade viel heimische Kartoffeln, wir verzichten vielleicht mal auf irgendwas anderes, wo von weit her transportiert wird, dass wir dann eigentlich in kürzester Zeit unser Problem behoben hätten.
Die Aktion Erfurt rettet Erfurter Kartoffeln geht noch bis 28. März. Ich habe gelesen, dass die Kartoffeln im besten Fall innerhalb der nächsten 4 Wochen gegessen werden sollen. Wie kommt das denn, wenn man Kartoffeln richtig lagert, dann halten die doch auch über viele Monate. Warum müssen die jetzt so schnell weg sein?
Ja, also grundsätzlich sind wir schon noch in der Lage, die bis irgendwo Mitte Juni im Kühlhaus zu lagern. Die Kühlung wird jetzt natürlich anspruchsvoller, umso größer die Außentemperaturen werden. Aber Ja, es braucht ja dann auch irgendwann eine Perspektive. Wenn man jetzt, also wir würden jetzt nicht die komplette Menge bis irgendwann spät in Juni hinein lagern, wenn wir dafür keine Perspektive haben, mehr die zu vermarkten, weil dann natürlich auch weitere Kosten durch Kühlung und so weiter entstehen. Ja, also die letzte Kartoffel muss nicht in 4 Wochen verkauft sein, aber es ist jetzt einfach, dass wir jetzt zunehmend eben eine Perspektive brauchen, um die Ware zu vermarkten.
Es geht hier konkret um die Sorte Simonetta, so heißt diese Kartoffelsorte. Wofür ist die denn konkret geeignet? Was kann ich am besten daraus zubereiten?
Genau, also die Sorte Simonetta war zuerst für die Aktion jetzt vorgesehen. Inzwischen sind wir einfach aufgrund der Resonanz auch so, dass teilweise auch andere Sorten, festkochende Sorten, Bernina oder Anuschka mitverkauft wurden. Aber grundsätzlich ist die festkochende Kartoffel für Salate, für Pellkartoffel, für Salzkartoffeln, für diese ganzen Zwecke geeignet. Also für eher ein Kartoffel, also ein Kartoffelpüree könnte man auch draus machen, dafür wäre aber theoretisch die mehlige etwas besser geeignet. Also zum Beispiel eine Agria oder so, was man bei uns im Hofverkauf auch erhält.
Und noch abschließend die Frage, Sie hatten in einem Artikel für die Thüringer Allgemeine auch gesagt, jeder Einkauf ist eine Art Stimmzettel. Da interessiert mich nochmal, was haben Sie damit gemeint? Worauf wollten Sie da hinaus in Bezug jetzt auf diesen Kartoffelverkauf und die Aktionen?
Genau, also ja, letzten Endes dafür, wofür ich mein Geld ausgebe, dieses System unterstütze ich. Und da stellt sich halt die Frage, möchte ich eher unterstützen, dass ich in einer Handelskette momentan französische Kartoffeln kaufe, die von weit her transportiert werden oder vielleicht bald dann auch ägyptische? Oder kaufe ich lieber zum Beispiel eine Kartoffel vom Bergkreishof, wo dann die regionale heimische Biolandwirtschaft unterstützt wird?
Was Ihnen auch in mehreren Berichten wichtig war, habe ich zumindest so rausgelesen, ist, dass Sie sich nicht als Konkurrenz verstehen zu anderen Anbietern. Ja, wie kann man das machen, wenn Sie ja gerade Ihre Kartoffeln eher zu so einem Spottpreis rausgeben, könnte man sagen. Der Kilopreis liegt gerade bei Ihnen bei 50 Cent, weil Sie eben die Kartoffeln loswerden wollen. Ja, auf welche Reaktion stößt das denn bei anderen Kartoffelbauern und Kartoffelhändlern im Moment?
Genau, also unsere Intuition bei dem Ganzen war nicht, einen Verdrängungswettbewerb zu machen, aber natürlich kann das im Einzelnen passieren. Aufgrund dessen, dass wir jetzt eben schon irgendwo im März sind und ja, die Vermarktungssaison schon langsam zu Ende geht, haben wir die Situation, dass viele kleine Landwirte im Umfeld oft ihre Lager schon geräumt haben und dort jetzt keine großen Mengen mehr vorhanden sind, sodass wir mit vielen direkten Nachbarn eben auch im Gespräch standen, die jetzt ja, kein großes Problem darin sehen, einfach weil dort die Lager größtenteils schon leer sind, weil die kleineren Landwirte vielleicht auch nicht über die Kühlhallen verfügen, wo sie jetzt damit überhaupt planen, Ware so lang zu lagern. Und ja, dadurch denke ich, haben wir jetzt zumindest im näheren Umfeld keinen größeren Schaden angerichtet.
Sagt Jürgen Fett, er ist Biolandwirt aus Ermstedt und er verkauft seine Kartoffeln aktuell für 50 Cent das Kilo. Der Grund dafür ist, dass mehr Kartoffeln gerade übrig sind und ein paar Tonnen müssen auch noch raus. In Erfurt bekommt ihr die Kartoffeln beispielsweise im Landmarkt in der Magdeburger Allee oder im Bioladen Klärchen in der Johannesstraße oder ihr könnt sie direkt abholen beim Bergkreishof in Ermstedt. Herr Fett, ich bedanke mich ganz herzlich fürs Gespräch und wünsche Ihnen einen guten Tag und weiterhin viel Erfolg mit der Aktion.
Ja, auch vielen Dank und einen schönen Tag noch. Tschüss.
Wiederhören, tschüss. Und es gibt eine Künstlerin, die hat sich auch musikalisch mit dem Thema Kartoffeln beschäftigt. Die Rede ist von Livia.
Manchmal, wenn's mir scheiße geht, dann sitz ich in der Kneipe. Da bleib ich voller Selbstmitleid, auch gerne mal alleine. Und nach dem fünften Bier erreicht mich dann ein Geistesblitz, dass alles in der Welt vielleicht gar nicht so blöde ist. Denn dann denke ich an Kartoffeln. Man kann sie kochen, dünsten, braten und stampfen wie im Pogo. Einmal ohne Kartoffeln ist für mich ein echtes No-Go. Ob als Suppe, als Salat, mit Schale oder nackig, als Spalten oder Auflauf, ob matschig oder knackig, als Nockenklöße, Puffer, als Röstis, Brot, Kroketten, als Pommes, Chips und Schnaps in unterschiedlichsten Facetten. Sie strotzen nur vor Stärke, viele Größen, viele Formen inspirieren mich zum Kampf gegen gesellschaftliche Normen. Diese wundervollste Frucht, so lecker und so rein. Doch warte mal, hier stimmt was nicht, mir fällt da noch was ein. Manchmal, wenn's mir super geht, dann sitz ich hier am Tresen. So schön wie heute ist es schon sehr lang nicht mehr gewesen. Und während man mit Leuten auf die gute Laune tränkt, merk ich, wie meine Stimmung ganz unerwartet sinkt. Denn dann denk ich an Kartoffeln. Denn sie hetzen und sie hassen und sie gehen über Leichen, sind vermeintlich nur die Mitte, doch noch ganz genau die gleichen. Unterdrücken, wo sie können, wie in guten alten Zeiten. Vater Staat hilft ihnen gerne, Angst und Schrecken zu verbreiten. Und wenn die Bullen wieder knüppeln und die Nazis damit schützen, wenn Gesetze nur den Herrschenden in diesem Lande nützen, wenn die Mehrheit doch dabei ist, unbeteiligt wegzusehen, während Menschen an den Grenzen um ihr bloßes Leben flehen, hab ich Wut in meinem Herzen und ich halte es nicht mehr aus. Die Kartoffeln schmecken bitter, schneid die braunen Stellen raus. Jetzt haben wir eine goldne Knolle aus fruchtbar brauner Erde und einen schwarz-rot-goldenen Knallo aus furchtbar braunem Land. Will sie lieben und vernaschen, will ihn hassen und zerstören. Lasst uns Kartoffelkäfer sein, denn so geht beides Hand in Hand. Für Kartoffeln gegen Schland.
Das ist Levias Eindruck. Zum Thema Kartoffeln erschienen ist der Song auf ihrem Album Mit Kartoffel und Kippe. Levia, eine Künstlerin aus Erfurt, die ihr hier und da auch live erleben könnt. Weiter geht's mit italienischer Musik von Manni Viola.
Ogni giorno facciamo una scelta, che sia più piccolo oppure importante. Io non ti giudico, no, ma quella è una scelta interessante. E il coraggio poi te lo ammiro, perché almeno quello ci vuole. Chi sono io per parlare? Quella è tutta un'altra questione. Non riesco a guardarti senza alzare gli occhi al cielo. Mi chiedo ma ce la fai oppure non ci provi nemmeno. Non vorrei sembrarti antipatica, ma non conosco persona più stupida di te. Ti facessero il test del cui ti troverebbero con i pinguini sotto zero. Ed è sbagliato prendere in giro, ma certe cose le tirano fuori. Ogni volta che parli sfugge un sospiro persino ai migliori. E poi fammi una cortesia, lo dico piano almeno capisci. Non ce la posso più fare, per carità per favore sparisci. Non riesco a guardarti senza alzare gli occhi al cielo. Mi chiedo ma ce la fai oppure non ci provi nemmeno. Non vorrei sembrarti antipatica, ma non conosco persona più stupida di te. Ti facessero il test del cui ti troverebbero con i pinguini. A volte ci penso, conosco rocce più furbe di te. Sai, magari un giorno anche tu con un po' di impegno ce la farai. In fondo mi dispiace, mi renderebbe pure felice. È che c'è proprio qualcosa che manca. Sì, vabbè, dai. Non riesco a guardarti senza alzare gli occhi al cielo. Mi chiedo ma ce la fai oppure non ci provi nemmeno. Non vorrei sembrarti antipatica, ma non conosco persona più stupida di te. Ti facessero il test del cui ti troverebbero con i pinguini. Ti facessero il test del cui ti troverebbero con i pinguini sotto zero.
Manni Viola, sotto zero, was so viel heißt wie unter null, also ein recht kühles Lied. Ihr hört Radio Frei hier in Erfurt am Donnerstag, den 19. März. Gestern am 18. März war unter anderem Tag der Demokratiegeschichte und so gab es auch in Weimar verschiedene Aktionen, zum Beispiel ein Theaterspaziergang vorm Haus der Republik in Weimar, eine Theaterführung und Schauspielerinnen waren dort erschienen. um für die Demokratie zu kämpfen, aber auch zu zeigen, wo hat die Demokratie Rückschläge erlitten. Und es mutet fast ein wenig ironisch an, dass genau an diesem Tag der Demokratiegeschichte der Stadtrat Weimar abgestimmt hat. Abgestimmt darüber, ob das Bündnis gegen Rechtsextremismus Weimar weiterhin Geld von der Stadt erhält. Es gab einen Änderungsantrag, da hatten CDU und Weimar Werk gefordert, den Zuschuss für das Bündnis gegen Rechtsextremismus Weimar zu streichen. Seit 2000, seit diesem Jahr, bekommt das BGR Geld von der Stadt. Im Stadtrat wurde gestern darüber abgestimmt und heute Morgen haben die Kollegen und Kolleginnen von Radio Lotte in Weimar dazu auch in ihren Nachrichten auf den gestrigen Tag zurückgeblickt.
Für eine hitzige Debatte sorgte der Änderungsantrag der Fraktionen CDU und Weimar Werk. Eingang fand er in die bestätigte Vorlage der Verwaltung, die dafür sorgt, dass dem Bürgerbündnis gegen Rechtsextremismus künftig der städtische Zuschuss fehlt. Beide Fraktionen beabsichtigen, für die Förderung der Demokratie ein sogenanntes Bürgerbudget mit einer jährlichen Summe von 100.000 Euro. Damit können einzelne Bürgerprojekte mit bis zu 7.500 Euro gefördert werden. Über die entsprechenden Projektvorschläge können die Bürger dann auch selbst abstimmen. Die Mittel sollen der Stadt Weimar nutzen und dienen. Scharfe Kritik an der Streichenkampf von SPD und Grünen. Die Stadträte Dirk Slawinski und Ann-Sophie Bohm erinnerten dabei an den Schwur von Buchenwald, unter dem alle Stadtratsmitglieder vereidigt wurden. Begleitet wurde die Stadtratssitzung von einer Kundgebung, die gegen die Kürzung demonstrierte. Es beteiligten sich laut MDR rund 450 Menschen an dem Protest.
Soweit eine Meldung von Radio Lotte in Weimar vom heutigen Donnerstagmorgen. Das Geld wurde also gestrichen für das Bürgerbündnis gegen Rechts in Weimar. Ein anderer Topf wurde dafür eröffnet. Der Entschluss im Stadtrat sorgte für Kritik, nicht nur bei den etwa 450 Menschen auf der Kundgebung, sondern zum Beispiel auch bei Jens Christian Wagner von der Gedenkstätte Buchenwald. Er bezeichnet es als Schande mit fataler Signalwirkung, dass CDU und Weimar Werk gestern im Stadtrat gestimmt haben, zusammen mit dem, wie er schreibt, extrem rechten AfD-Ableger FBW. Gegen die Förderung des Bündnisses von Rechtsextremismus und das in der Stadt der Weimarer Demokratie und am Tag der Demokratiegeschichte, schreibt Jens Christian Wagner. Die Mittel wurden also gestrichen und ihr könnt das zum Beispiel noch einmal nachlesen, auch in einem Ticker der Thüringer Allgemeine, die gestern vor Ort war in Weimar und über den Protest berichtet hat und über die Entscheidung im Stadtrat, die Mittel zu streichen für das Bündnis gegen Rechtsextremismus Weimar.
Erst bist du Harry Styles, dann wirst du Harald Schmidt. Irgendwann schaue ich mich um und die Welt hat sich verändert. Bei manchen geht es schneller, bei anderen braucht es länger. Das gilt nicht nur für Autorinnen von Zauberei-Roman oder Die-Hard-Fans von Bibel, Tora und Koran. Eines Tages werde ich schräg, dann komme ich nicht mehr mit. Heute Morrissey, vielleicht morgen Taylor Swift. Alte Chucks, eigener Chef. Werte ein, Wald, Kita, Fairtrade, Klima und Gerechtigkeit. Antirassismus, Kinderbuch im Lastenrad. Doch die Görn werden trotzdem in die Klasse reingeklagt. Dann die erste Lärmbeschwerde über die WG im Haus. Das reaktionäre Tief in dir will endlich raus. Du dachtest, du und deine Eltern, ihr seid grundverschieden. Du dachtest immer irgendwie, du wärst jung geblieben. Alte Chucks, eigener Chef. Lustiger Spruch auf deinem Baseballcamp.
Kraftklub. Und Kraftklub haben am Sonntag hier in Erfurt gespielt, in der Messe, alle in einem ausverkauften Konzert. Ich habe einen Veranstaltungstipp für euch für heute Abend am Donnerstag, denn wie ist das eigentlich? Kann man mit kleinen Kindern ganz gut verreisen oder nervt das eigentlich nur? Da mag es verschiedene Sichtweisen drauf geben. Martin Renius ist einer, der es ausprobiert hat und der heute Abend von seinen Erfahrungen berichtet. Um 19.30 Uhr im Haus Dacherröden. Abenteuerreisen mit kleinen Kindern heißt die Veranstaltung und genau das hat er versucht. Zusammen mit seiner Familie ist Martin Renius unterwegs gewesen. Das Baby war 10 Wochen alt und sie haben öffentliche Verkehrsmittel nur benutzt. Unterwegs waren sie auf dem afrikanischen Kontinent und auch in Mittelamerika. Was ihnen unterwegs begegnet ist, welche Erfahrungen sie gemacht haben, das könnt ihr heute Abend hören und auch sehen, denn Bilder werden auch gezeigt. Welche Herausforderung bringt das Reisen mit kleinen Kindern mit sich? Was ist überraschend einfach und was vielleicht doch nicht? Das könnt ihr heute Abend erfahren um 19.30 Uhr im Kulturhaus Dacherröden beim Vortrag von Martin Renius zum Reisen mit kleinen Kindern. Road tripping with my two favorite allies, full and loaded, we got snacks and supplies. Steal away, let's go get lost anywhere in the USA. Let's go get lost, let's go get lost. Blue, you sit so pretty west of the one. Sparkle like with yellow icing, just a mirror for the sun. Just a mirror for the sun. Just a mirror for the sun. These smiling eyes are just a mirror for. So much has come before those battles lost and won. This life is shining more forever in the sun. Now let us check our heads and let us check the surf. Staying high and drives more trouble than it's worth in the sun. Just a mirror for the sun. Just a mirror for the sun. These smiling eyes are just a mirror for. Roadtrippin unterwegs mit den Red Hot Chili Peppers. Wir hören jetzt noch eine Musik und danach nehme ich euch mit in ein ganz anderes Thema. Wir sprechen dann über das Thema Rechtsrock aus aktuellem Anlass, denn die mobile Beratung in Thüringen, kurz MOBIT, hat eine aktuelle Statistik veröffentlicht für das letzte Jahr. Und da kommt Thüringen leider auf einen Höchststand, auf einen Rekord, was die Rechtsrockkonzerte, was rechte Musikveranstaltungen betrifft. Darüber habe ich mich unterhalten mit Stefan Herdigen von MOBIT, der das Ganze für uns einordnet. Wir hören zuvor noch Musik von der Band Shark Maps. Prey von den Shark Maps, Musik aus Erfurt ist das und ihr könnt die Band live erleben. Nächste Woche Samstag am 27. März spielt Shark Maps im Museumskeller. Um 20 Uhr geht es los und sie spielen zusammen mit der Band The Anti-Queens, einer Band aus Kanada. Jetzt habt ihr ungefähr einen Einblick gewonnen, wie das Ganze klingen kann.
Radio Frei 96,2.
Wir sprechen jetzt über extrem rechte Konzerte in Thüringen. Aber woher wissen wir eigentlich, was die extrem rechte Szene in Thüringen tut? Eine Möglichkeit ist es, sich zu informieren über die mobile Beratung in Thüringen für Demokratie gegen Rechtsextremismus, kurz MOBIT. Regelmäßig erstellt MOBIT Berichte über die extrem rechte Szene in Thüringen und speziell nochmal seit 2007 eine Chronik, eine Übersicht über extrem rechte Konzerte. Und Anfang März ist die aktuelle Chronik erschienen für das vergangene Jahr und darüber möchte ich sprechen mit Stefan Herdigen von MOBIT. Herzlich willkommen.
Hallo.
Der Bericht ist nun da für das letzte Jahr und wir blicken direkt auf die Zahlen. Ihr zählt 100 extrem rechte Musikveranstaltungen für Thüringen im Jahr 2025 und das sind doppelt so viele wie im Jahr davor und ein Ergebnis, das so hoch noch nie war. Hat dich das Ergebnis letztendlich auch noch überrascht?
Naja, wenn man sich das ganze Jahr mit diesen Konzerten befasst, um die ja zu zählen, dann überrascht einen das Ergebnis dann weniger, weil man ist ja dann schon ein bisschen vorbereitet darauf. Also insofern natürlich nicht. Andererseits doch ein bisschen. Vor allem, weil auch diese glatte 100 ein bisschen komisch klingt, ne? So, aber es ist halt tatsächlich, was willst du machen am Ende, wenn du es zusammenzählst, kommt halt genau 100 raus und nicht 99.
Ihr habt nicht aufgerundet, sondern
nein,
es waren genau 100.
Nein, das ist nicht gerundet, 100. Das ist halt tatsächlich einfach wirklich tatsächlich die Zahl. Genau. Und es hat mich insofern auch nicht überrascht, da wir ja, also ein sehr großer Teil davon auf die Südthüringer Gemeinde Auengrund bzw. das Dorf Brattendorf fällt und wir das halt schon eine ganze Weile sehen, dass sich da eben ein ganz besonderes Konzept von Musikveranstaltung so etabliert und alles drumherum. Ja, und deswegen war irgendwie klar, dass das eine hohe Zahl werden wird. Ob das jetzt 199 oder 80 oder wie auch immer gewesen wären, das sei dahingestellt, aber ja.
Du hast Brattendorf schon angesprochen. Kommen wir also direkt mal so zum Schwerpunkt Ort in eurer Chronik. Brattendorf in Südthüringen, Landkreis Hildburghausen. Dort hat Tommy Frenk schon seit anderthalb Jahren den Gasthaus Eisernen Löwen und die sogenannte Afrika-Chor-Bar. Und ihr zählt dort 63 Konzerte im letzten Jahr. Also allein an diesem Ort in Thüringen. Der dürfte jetzt auch überregional bundesweit dadurch zur Bekanntheit gekommen sein. Und ihr schreibt in eurem Bericht, Frenks Gasthof sei eine umfassende neonazistische Konsum- und Erlebniswelt. Warum ist das so? Warum ist der Ort so attraktiv für Nazis aus dem gesamten Bundesgebiet?
Naja, ich glaube, dass, also wenn man das sich ein bisschen anschaut, wir kommen ja ein bisschen auch aus Jahren, wo kulturell allgemein weniger passieren konnte. Corona, wo das also zwangsweise war. Also jetzt nicht nur für Rechtsrock, sondern ne, so, also wobei man da auch über den Kulturbegriff nochmal reden müsste. Genau, nee, aber wo da sowieso viel zurückgefahren wurde und wo dann ausgangs dieser Pandemiezeit natürlich auch viel weggebrochen war, weil Dinge einfach geschlossen hatten, man sich anders orientiert hatte und so. Und so ist das aber auch in der extrem rechten Musikszene. Ja, so, dass da nach der Pandemiezeit einfach, ja, so diese, ich sag mal so Standardkonzerte, wie man sie sich so vorstellt, 3-4 Bands nacheinander auf der Bühne so, ne, im Laufe eines Abends, wo sowas nicht wieder zurückkehrte. Also das ist abrupt durch die Pandemie beendet worden und kam nicht zurück. Was seither, also das wirklich eminent meiste ist, sind eben sogenannte Liederabende. So ein Begriff, der auch so ein bisschen schwierig wird, weil das ist ganz, also was da letztlich stattfindet, sind halt Einzelmusiker oder zwei Musiker von eigentlich größeren Bands, die dort mit Akustikgitarre oder eben mit einem kleinen Verstärker da irgendwie sitzen, ja, und im Prinzip so eine Light-Version, ne, von Konzerten da machen. Man stellt sich unter Liederabenden ja manchmal auch was anderes vor, ne, also tatsächlich so eben die Akustikgitarre und irgendwie völkisches Liedgut und so, und ganz so ist es ja nicht. Genau, das ist jetzt die vorherrschende Art, wie Rechtsrock, wie rechte Musik dargeboten wird, und dafür ist halt Brattendorf total gut geeignet. Du hast gerade schon gesagt, es gibt da diese Afrika-Chor-Bar. Das ist im Prinzip ein Hinterzimmer der Gaststätte dort. Na, das Ganze ist im Prinzip ein Landgasthof. Es gibt also vorne einen Gastraum, der auch mit neonazistischen und Weltkriegsdarstellungen ausgeschmückt ist. Also man weiß sofort, wo man ist, wenn man da hineingeht. Kann sich da eigentlich auch nicht irren. An der Decke prangt mehr Meter groß eine sogenannte schwarze Sonne. Na, genau. Und wenn man dann da irgendwie noch ein bisschen weiter nach hinten geht, kommt man eben also in so einen hinteren Raum. Es ist nicht direkt so ein Dorfsaal, ja. Aber eben so ein abgetrennter Bereich, der umgestaltet wurde zu der sogenannten Afrika-Chor-Bar. Und das ist halt ziemlich, aus meiner Sicht, ziemlich kitschig eingerichtetes Ding, was halt Generalfeldmarschall Erwin Rommel, ne, diesen Wehrmachtsfeldmarschall, huldigt mit so einem Gedenkbrunnen. Ja, und da eben so ein auf, ja, Afrika-Chor, also das, was ja diese Truppe der Wehrmacht in Nordafrika gewesen ist, das da so ein bisschen feiern möchte. Genau. Und da sitzen dann eben auch Neonazis an Tischen. Ja, auch das ist nicht so dieses typische Konzertding, also man steht vor einer Bühne, sondern man sitzt da rum, trinkt sein Bier, isst wahrscheinlich nebenbei auch noch, und in einer Ecke aufgebaut sind dann eben diese 1 bis 2 MusikerInnen und bespielen den Abend. Also die Atmosphäre ist vielleicht eher vergleichbar mit sowas, was man auch von Pubs kennt, so Irish Pubs, ne?
In denen dann Sportveranstaltungen übertragen werden, denen kann ich zugucken, Beispiel, hier sind es eben, genau, rechte Liederabende.
Richtig, das oder eben, dass man sich dann eben auch dann Einzelmusiker mal live dazu holt, ne, so um quasi da irgendwie noch ein bisschen was zusätzlich zu bieten. Genau, und was man dort in Brattendorf eben auch noch machen kann, ist dann eben noch 1, 2 Türen, weiß ich jetzt nicht, weiter zu gehen und dann eben auch noch live einkaufen gehen zu können. Denn Tommy Frenk ist ja auch Betreiber von mehreren Internetversenden. Der bekannteste nennt sich Druck 18, ne, Druck Adolf Hitler, also mit dem Szenekürzel.
Ja, die verbunden. 1 für das A, die, genau, 8 für das H, Adolf Hitler.
Richtig. 18, ja. Genau, und da hat er halt auch noch im hinteren Bereich also auch noch eine Ladenfläche, wo man sich dann also mit Shirts, mit auch wiederum, wie gesagt, solchen Kitsch-Sachen, mit Kinderspielzeug, also wer macht Panzer als Kinderspielzeug, in allen möglichen Kram eindecken kann. Und insofern ist das halt tatsächlich so eine, also der Versuch einer rechten Erlebniswelt, fast so ein bisschen so Nazi-Disneyland.
Sie bekommen da einfach alles an einem Ort aus einer Hand und wissen, okay, das hat den Stempel, den ich suche.
Richtig. Und zudem, er baut das auch noch weiter aus. Seit, müsste ich jetzt nachgucken, 1-2 Wochen, vielleicht sind es auch 3, weiß ich jetzt nicht, sind wohl seine Übernachtungszimmer fertig, die, ich meine, ab April dann auch wirklich gebucht werden können, ganz professionell gebucht werden können. Ja, da kann er also auch noch Leute übernachten lassen in thematisch entsprechend eingerichteten Zimmern. Hat er da Fotos, also einmal mit so einem, auch mit so einer Germanen-Mystik und einmal eben auch mit so einer Weltkriegsszene da an der Wand. Da kann man da halt auch noch übernachten und ja, mal gucken, wie es dann noch weitergeht. Er hat ebenfalls angekündigt, und das schlägt in Südthüringen dann auch durchaus Wellen, hat es auch medial Wellen geschlagen, hat angekündigt, auch einen Spielplatz zu bauen, einen öffentlich zugänglichen Spielplatz, auf den dann ein in Originalgröße und auch wohl beweglicher Tigerpanzer, also das ist ein Wehrmachtspanzer, stehen soll oder fahrbereit sein soll, damit er keine Baugenehmigung braucht. Und der soll von der einen Seite wohl irgendwie bespielbar für Kinder sein, also so mit Rutsche, ich weiß noch nicht, wie ich mir das vorstellen soll. Und von der anderen Seite dann eben auch als Souvenir, quasi Fotoobjekt für die Neonazis, die dort bei ihnen einen ausgehen, dienen soll. Ne? Also er rundet das immer weiter ab. Er hat auch noch ein Außengelände, insofern ist halt die Frage, wann dann auch mal wieder, er wird immer wieder gefragt, wann das nächste Mal größere Konzerte sein werden. Das wiegelt er noch ab, aber mal gucken.
Wir haben also hier in Brattendorf wirklich ein Zentrum betrieben von Tommy Frank. Jetzt mit der angekündigten Übernachtungsmöglichkeit kommen ja auch nochmal neue Möglichkeiten dazu, auch Geld zu verdienen für sich selbst, aber auch für die rechte Szene in Thüringen und auch darüber hinaus. Und Brattendorf ist bundesweit bekannt geworden, weil eben so viele Rechtsrockkonzerte dort stattfinden. Zum Beispiel auch rund um das Wochenende 14. März ganz aktuell hat dort eine rechtsextreme Band gespielt und auch der Mitteldeutsche Rundfunk MDR hat darüber berichtet und hatte dann auch den Thüringer Innenminister Georg Mayer zu Gast und sie haben mit ihm über die Reaktion der Behörden gesprochen nach eben dem letzten Konzert in Brattendorf und Mayer berichtete, es gab viel mehr Polizeipräsenz, gab strengere Auflagen, zum Beispiel maximal 50 Leute können dort nur rein an einem dieser Abende und Mayer sagte, ja, wir werden auch in Zukunft die Auflagen, wenn nötig, verschärfen und wenn dort indizierte Lieder gespielt werden, dann wird die Veranstaltung auch abgebrochen. So aus deiner Sicht, Stefan, ist das der richtige Umgang mit diesen extrem rechten Musikveranstaltungen in Brattendorf, in Thüringen?
Ja, also solche Ankündigungen gehen zumindest in die richtige Richtung. Wir haben halt das Problem, dass diese Praxis, wie sowas passiert, also individuell bei Tommy Frank, aber auch ganz allgemein bei eben MusikveranstalterInnen, meistens Musikveranstaltern, mittlerweile eben von so einer großen Rechtssicherheit geprägt ist. Und das hat, das kann man nicht dem aktuellen Innenminister allein zurechnen oder gar nicht zurechnen oder auch nicht einfach nur der Polizei, sondern da müssen wir wirklich vom Plural von den Behörden sprechen. Ja, so und auch nicht nur Thüringen, sondern das betrifft auch ganz Deutschland, wo die halt immer wieder dazulernen. Wenn Behörden da eben schlecht durchdachte Auflagen machen, das vor Gericht landet, schafft er und dann eben einkassiert wird, schafft das eine Rechtssicherheit. Dann ist dann quasi ein Pfahl eingeschlagen, wie das dann eben künftig zu sein hat. Ne? Oder wenn man eben überhaupt keine Auflagen macht, wenn man einfach sagt, mir doch egal, das Essen schmeckt dort, dann verharmlost man eben die Szene. Ne? Ich würde sagen, die Südthüringer Polizei hat da durchaus ein Auge drauf. Man sieht es eben dadurch, dass Tommy Frank sich immer wieder mal beschwert über die Polizeipräsenz bei seinen zugegebenermaßen legalen, aber eben nicht legitimen Veranstaltungen. Ne? So, also dass da offensichtlich schon versucht wird, ein Auge drauf zu haben. Aber das ist unbefriedigend sicherlich auch für Hörerinnen und Hörer jetzt, aber es ist halt in einer Demokratie mit einem Rechtsstaatsprinzip und Freiheitsrechten, die wir an anderer Stelle ja auch alle gerne genießen, manchmal eben auch nicht so einfach. Ja, man kann halt auch nicht einfach nur so gesinnungsmäßig, blödes Wort jetzt ja, aber da einfach so draufhauen und nur weil es Tommy Frank ist, auf einmal irgendwie die Rechtsstaatlichkeit außer Kraft setzen. Da hat Behördenhandeln sicherlich auch Grenzen. Nichtsdestotrotz würde ich halt schon sagen, dass Behörden da Spielräume haben und manchmal zu wenig, zu zaghaft nutzen.
Kommen wir da mal von Brattendorf auch auf ganz Thüringen. Euer Bericht bezieht sich auf ganz Thüringen. Ihr habt 100 extrem rechte Musikveranstaltungen gezählt im letzten Jahr und zwei von den dreien im Schnitt entfallen eben auf Brattendorf. Aber wie sieht denn das woanders in Thüringen aus mit der extrem rechten Musikszene?
Ja, also das ist über die Jahre auch immer das Gleiche. Du hast halt so deine Orte. Klar, das kumuliert ist gerade sehr stark in Brattendorf, aber in den Jahren zuvor, das war dann mal eine Zeit lang, war das Eisenach, das war auch mal im Kreis Kirchheim sehr stark und so weiter und so fort. Da gibt es immer mal so Orte, wo sich das so festsetzt. Allerdings, ne, das muss man wirklich sagen, noch nie so deutlich in der Zahl wie jetzt in Brattendorf. Also da kommen die anderen wirklich nicht mal ansatzweise ran. Aber grundsätzlich, qualitativ betrachtet, das gab es halt immer mal schon so, dass es da so diese Orte gibt, wo es kumuliert. Und es gibt immer auch Konzerte, die mal so, wie soll ich denn sagen, mal hier, mal da passieren. Aus Zufallsgründen wahrscheinlich, weil man einfach merkt, ach hier, da macht uns jemand die Tür auf oder eben weil das eingebunden ist, also weil das nicht ein Konzert im herkömmlichen Sinne ist, sondern tatsächlich, wie ich das vorhin schon mal so ein bisschen beschrieben habe, so diese Variante Liederabend, wo man dann vielleicht wirklich irgendwie einfach im Hinterzimmer von irgendeiner Gaststätte, wo man vorher ein Zimmer gebucht hatte, weil man da eine Veranstaltung drin hat, ja, hinterher das ausklingen lässt mit Musik, so. Ne? Und da, also insofern kommt dann eben eine Anzahl von Musikveranstaltungen zustande, die halt mal hier, mal da sind. Ja, und wo es auch immer mal auch andere Kreise trifft, weil das so zufällig passiert. Das kann man wirklich so sagen.
Nun ist ja wirklich Tommy Frank mit seinem Gasthaus da in Brattendorf schon Alleinstellungsmerkmal, ne? Mit 63 Konzerten im letzten Jahr. Wie ist das denn aus eurer Sicht? Gibt es da in anderen Orten in Thüringen auch das Potenzial, dass sowas auch woanders entstehen könnte, weil sich Neonazis vernetzen, weil sie auch einen Blick auf Immobilien geworfen haben? Wie schätzt du das Potenzial da ein?
Na, das ist im Prinzip die alte Antwort, ne, die wir da immer wieder neu geben können. Das kann immer wieder und überall passieren grundsätzlich. Das hängt halt von ein paar Faktoren ab, die, wo wir jetzt in Brattendorf sehen, halt die, wo sie sehr gut zusammenspielen, aber die woanders natürlich genauso auch möglich wären. Steht irgendwo eine geeignete Immobilie zu Verkauf? Also geeignet heißt in dem Fall räumlich geeignet, verkehrstechnisch anbindungsmäßig geeignet und bezahlbar. Wenn sowas vorhanden ist, ist ein wichtiger Baustein für so ein neonazistisches Konzertzentrum ja schon geschafft, ist der Käufer oder auch mal die Käuferin so eingebunden in die Szene, dass er oder sie genügend Musik-Acts ranschaffen kann, dann ist das reproduzierbar, natürlich. Ne? Das ist insofern nicht, es ist praktisch einmalig, aber es ist theoretisch auch woanders denkbar.
Soweit Stefan Herdegen von MOBIT, der mobilen Beratung in Thüringen für Demokratie gegen Rechtsextremismus. Das Gespräch habe ich aufgezeichnet vor der Sendung und es geht auch noch weiter. Ich gönne euch uns eine kleine musikalische Pause und dann hört ihr den zweiten Teil des Gesprächs. Es geht um die Statistik zu extrem rechten Musikveranstaltungen im Jahr 2025 in Thüringen. Ihr hört Radio Frei und nach dieser kleinen musikalischen Pause gebe ich jetzt wieder das Wort ab an Stefan Herdigen von Mobit und dem Gespräch über den Rechtsrock 2025 in Thüringen. Nun sprechen wir immer über die Zahlen. Ihr habt 100 Veranstaltungen gezählt. Ich würde gerne mal auf die andere Seite blicken, nämlich darauf, wie viele Menschen diese Veranstaltung überhaupt besuchen. Wir wissen, im Gasthaus in Brattendorf dürfen maximal 50 Menschen teilnehmen an so einem Konzertabend. Wie stark werden solche Veranstaltungen überhaupt besucht und nachgefragt? Ist da die Szene so groß, bundesweit, thüringenweit? Wie schätzt du das ein?
Also vor der Pandemie war ja beispielsweise eben Kirchheim auch noch so ein Veranstaltungsorten mit einem richtigen Saal. Da war die Obergrenze für Publikum, Bands und also sogenanntes Funktionspersonal, wie das denn so im Behördendeutsch heißt, 250. Ne, weil das, da konnte dann eben auch die örtliche Feuerwehr sagen, wenn es noch mehr würden, gäbe es ein brandtechnisches oder im Katastrophenfall ein Problem so und deswegen kann man da eben so einen Deckel drauf machen. Ne, das sowas funktioniert halt schon immer mal ganz gut und das ist... Es gab Fälle, wo das wohl auch ausgeschöpft gewesen ist, also sprich, ne, wo etwas über 200 Konzertbesucher, BesucherInnen drin waren. Manchmal war das aber auch weniger. Das heißt also bei so einem klassischen Sinne Konzert, also mehrere Bands, ne, mit Stromgitarren auf einer Bühne, ist das so eine Größe, die vor Corona zumindest zu schaffen war. Ne, wenn die Bands besonders attraktiv gewesen wären, hätte man bestimmt auch noch mehr bekommen können. Das konnte man dann ja auch bei diesen Großveranstaltungen, diesen Festivals ja auch sehen. Ne? Also wenn man das ein bisschen anders aufbereitet, konnten das ja auch über 1000, sogar mehrere 1000 KonzertbesucherInnen werden. Genau. Ich glaube, darum geht es Tommy Frank auch gar nicht, indem er, wenn er das so splittet, also hat er sich, glaube ich, mit dieser Begrenzung maximal 50, es gibt da verschiedene Angaben, die reichen von 35 bis maximal 50, hat er sich damit ganz gut arrangiert, denn das ist, glaube ich mal, für ihn eine handhabbare Größe für die ganze Immobilie zwischen Essen, den Servieren eben auch oder auch die Getränke, die gegebenenfalls eben noch mit, also im Shop zu versorgen, so. Ich weiß gar nicht, ob der da tatsächlich traurig drüber ist, dass das auf 50 begrenzt ist oder ob das nicht für ihn so die Maschinerie, ne, diese Kommerzmaschinerie so ganz gut funktioniert und eben gesplittet übers Wochenende, wenn er das dreimal macht, irgendwie hat er ja Freitag, Samstag, Sonntag was davon, ne, schleust er da eben diese Personen da durch, dann hat er ja auch 150. Ja, so, also rein rechnerisch. Und insofern, ja, es mag sein, dass diese Musikveranstaltungen jetzt nach Corona insgesamt etwas, so statistisch etwas weniger besucht werden, aber dafür sind es halt auch mehr. Ja, so, das, ich glaube, das nimmt sich nicht so wahnsinnig viel. Und das muss man auch noch sagen, wenn man es auch sich bundesweit anguckt, es gibt da halt sehr, sehr unterschiedliche Formate, von klein bis groß, also die, wie gesagt, auch denkbar sind. Da findet sich schon was.
Thüringen liegt da traurigerweise an der Spitze, so deutschlandweit geschaut, mit so rechten Konzerten. Im letzten Jahr habt ihr 100 gezählt. Von offizieller Seite, staatlicher Seite liegt die Zahl bei 80, wenn man so aufs letzte Jahr blickt. Woran liegt denn das, dass ihr auf 100 Konzerte kommt, staatliche Seite auf 80? Wie lässt sich so die unterschiedliche Zählung denn interpretieren und begründen?
Ja, also ich kenne ja jetzt, also ich habe meine eigene Liste vor mir liegen, die ich ziemlich genau sehe, ne? Also wo ich aussagefähig wäre. Ich kenne jetzt die 80 Liste der Behörden so nicht, aber ich vermute mal, dass das ein Punkt tatsächlich in so einer auch in einer Einschätzung begründet ist. Bis wohin geht denn rechte Musik? Und ja, da kann man auch fachlich drüber streiten. Es gibt da immer wieder so Definitionen, die halt ein paar Sachen ganz hart vorschreiben, wie also